Sie hören eine Sendung von DRS2.
Seltsam, nicht wahr? Man erinnert sich. Als im vergangenen Sommer deutlich wurde, dass die sogenannte Subprime-Crisis oder einfach ausgedrückt der ganze riesige Haufen an faulen Hypotheken in den USA möglicherweise zum Zusammenbruch vieler Banken, ja des Bankensystems an sich führen könnte, da stand der Preis von Rohöl auf dem Höchststand von über $140 pro Fass. Seltsam, nicht wahr? Zu einem Zeitpunkt, als viele und nicht nur Insider wussten, dass das Finanzsystem dem Abgrund zusteuerte, spekulierten Rohstoffhändler an den internationalen Börsen noch munter weiter, trieben in Erwartung weiteren wirtschaftlichen Wachstums, was gleichbedeutend ist mit hohem Energiebedarf, die Preise für Erdöl immer weiter in die Höhe. Anders gesagt, das Finanzsystem mit zwei Plattfüßen und mit zwei Rädern längst im Straßengraben raste zwar dem Abgrund entgegen, aber einsehen wollte das keiner. Und etwa zur selben Zeit, als Lehman Brothers, Fannie Mae und Freddie Mac, als der Versicherungskonzern AIG kollabierten, gab das Intergovernmental Panel on Climate Change, die Expertengruppe für Klimafragen der UNO, bekannt, dass weltweit so viel klimaschädliche Gase ausgestoßen werden wie noch nie und dass, wenn das so weitergehe, das Klima viel früher kollabieren werde als bisher je angenommen. Heute, vor den Trümmern dessen, was von vielen als die beste aller Welten bezeichnet wurde, erkennen wir, es gibt einen Zusammenhang zwischen dem Leben in Suburbia, dem Wunsch, sich ungeachtet des realen Einkommens auf Pump ein Häuschen kaufen zu können, und dem Glauben, dieses Häuschen könne auch in aller Zukunft immer da mit dem Auto erreicht werden, weil tief in der Erde unerschöpfliche Erdölreserven lagern. Beide Denkansätze entpuppten sich als falsch. Die Klimakrise und die Finanzkrise beruhen beide auf demselben Denkfehler. Es gibt einen Zusammenhang zwischen der Erwartung von Spekulationsgewinnen an der Börse und der Klimaerwärmung. Beides, spekulative Investitionen an den Börsen wie auch Ressourcenverschwendung, beides beruht auf einem Denken in kurzfristigen, nicht nachhaltigen Kategorien. Letztlich wird in beiden Fällen mit der Zukunft spekuliert. Was lernen wir daraus? Die erste These. Wollen wir aufhören, auf die Zukunft zu spekulieren, müssen wir nachhaltige Werte schaffen, und das beginnt bei der Energie, bei der Verpflichtung, beim Verbrauch von Energie nicht auf Kosten zukünftiger Generationen zu leben.
Man muss das Licht absorbieren in der Halbleiter, in unserem Fall in Silizium.
Ich fuhr nach Neuchâtel zu Christoph Balif, Professor am Institut für Mikrotechnologie der Universität Neuchâtel.
Hier ist der Wirkungsgrad vielleicht nicht so hoch wie auf Glasplatte, aber das ist das Vorteil, das ist total flexibel.
Und kann man kaum ein anderes Institut in der Schweiz, vielleicht sogar europaweit, hat in den letzten Jahren so viele neue, wegweisende Produkte im Bereich Solartechnologie hervorgebracht wie das Institut für Mikrotechnologie der Universität Neuchâtel unter ihrem Leiter Christoph Balif.
Das ist jetzt gerade der Punkt in der Geschichte der Menschheit, wo man sieht, dass diese Solarenergie wird eine wichtige Rolle spielen, wo man sieht wirklich, was das Potenzial ist. Und das Potenzial ist ungeheuer. Allgemein alles, was Solar betrifft. Das bedeutet, in 2050 wird die Solarenergie viel wichtiger sein als wahrscheinlich fast jede andere Form von Energie.
Dieser Markt entsteht nicht von selbst, betont Christoph Balif. Dieser Markt muss geschaffen werden.
Deshalb, ich vermute, wenn man viel Geld jetzt investiert in diese Art von Forschung, und nicht nur Photovoltaik, auch Geothermie, auch Biomasse, auch Windenergie, auch Speicherenergie, auch Netzregelung, alles was kommt mit dieser neuen Art von Energie. Wenn man jetzt investiert, dann wird man für sein Geld was zurück in der Zukunft haben.
Viel Geld investieren in erneuerbare Energien, damit sich das in der Zukunft ausbezahlt. Christoph Balif weist darauf hin, dass die Zeit längst vorbei ist, als dieser Satz so etwas wie eine vage, idealistische Utopie umschrieb. Heute geht es in der Forschung um sehr reale Zahlen.
Man muss erstmal was erklären. Die Solarzellen, die man heutzutage kauft, scheinen relativ teuer zu sein. Erstmal muss man sagen, die Kosten sind so ungefähr, oder die Preise für Solarmodule sind schon ungefähr ein Faktor 20 in den letzten 30 Jahren gesunken. Und man sieht auch, dass es noch ein Potenzial gibt, sodass diese Modulpreise noch ein Faktor 3 bis 5 oder sogar mehr sinken. Und das bedeutet dann, hätte man Solarstrom in der Schweiz sowieso viel günstiger, als man es von der Steckdose kauft, und in Südeuropa oder in Afrika noch viel günstiger für ein paar Eurocent pro Kilowattstunde. So, wir sehen ganz klar, dass es dieses Kostenpotenzial gibt in den Solarstrom.
Sehr viel günstiger, das heißt für den Technologieforscher Christoph Balif.
So, hier in Neuchâtel, wir haben zwei Hauptwege. Der erste Weg ist Dünnschicht Silizium. Was heißt das? Das heißt, man nimmt typischerweise eine Glasplatte oder eine Plastikfolie und drauf wird man ungefähr ein Mikrometer Silizium in eine Plasma-Abscheidungstechnik abscheiden. Dann bekommt man eine sogenannte Dünnschicht-Silizium-Solarzelle, entweder aus amorphe Silizium oder aus amorphe und mikrokristalline Silizium. Und eigentlich dadurch bekommt man, würde ich sagen, fast Platte, leicht Platte, die Solarstrom erzeugen. Und man kann sich schon vorstellen, dass diese Art von Technologie erlauben, im Prinzip, weil das ist schwierig, erlauben, sehr kostengünstig zu produzieren. Ein Mikrometer aktiven Material auf ein Quadratmeter Glas, das sollte fast nicht kosten.
Und da haben wir es. Technologischer Fortschritt, der dazu führt, dass erneuerbare Energien mit einem Mal billiger Energie produzieren als herkömmliche Technologien. Grid Parity ist in der Solarbranche das Zauberwort und es bedeutet, den Solarstrom zu einem Preis zu produzieren, der gleich günstig oder billiger ist als herkömmlich hergestellter Strom.
Das Ziel ist, dass der Kilowattstunde günstig ist, dass nicht der Wirkungsgrad hoch ist.
Bei der Dünnschicht-Technologie, die am Institut de Mikrotechnologie an der Universität Neuchâtel entwickelt und weiter erforscht wird, ist man bald so weit, diese Grid Parity zu erreichen oder sogar zu unterschreiten.
Da sollten eigentlich diese Module mit Mikromorph zum Beispiel im Bereich von 8,5 oder 9% Wirkungsgrad kommen. Und das ist schon ganz vernünftig. Wie gesagt, damit macht man 100 Kilowattstunden pro Quadratmeter auf ein Dach. Und da sehen wir natürlich Perspektive, dass man auf 10 oder 11% kommt oder vielleicht sogar 12%. Aber, und das ist ganz wichtig, bei einem sehr niedrigen Produktionskost. Und das ist die ganze Geschichte. Schlussendlich muss diese Kilowattstunde günstig sein. Nicht nur die Effizienz zählt.
Hört man Christoph Balif zu, wie er die Etappen seiner Erfolge schildert, ergibt sich die zweite These für eine nachhaltige Energiewirtschaft der Zukunft wie von selbst. Wir müssen in Wissen investieren.
Der Faktor Wissen wird immer wichtiger. Man weiß schon aus der vergangenen wirtschaftshistorischen Erfahrung, dass eben die großen Fortschritte durch Zunahme beim Wissenskapital möglich wurden.
Das sagte mir Lukas Pretschka, Professor am Lehrstuhl für Ressourcenökonomie an der ETH Zürich. Er erläuterte mir in seinem großen, lichtdurchfluteten Büro.
Der Faktor Wissen ist ein sehr interessanter Faktor, weil er eben nicht an Material gebunden ist. Material ist ja begrenzt auf der Erdoberfläche. Alle Dinge, die wir eben physisch verwenden, sind irgendwo begrenzt, während das Wissen im Prinzip eine unbegrenzte Menge darstellt. Es ist nichts bekannt, das uns sagen würde, dass Wissen irgendwie als Menge insgesamt begrenzt wäre.
Und Wissen generiert wiederum Wissen, fuhr Lukas Pretschka fort. Innovationen generieren Innovationen.
Im Gegenteil ist es so, dass wir von der Annahme ausgehen, dass wenn jemand eine große Innovation tätigt, wenn etwas erfunden wurde, dass dies das Finden von weiterem Wissen eigentlich noch erleichtert und nicht erschwert. Also man könnte sich vorstellen, also eben wenn große Technologien sich durchsetzen, dass weitere Folgeinnovationen eben dann kommen. Und das würde heißen, dass eben dieser Wissensprozess ständig weitergeht und sich stetig weiterentwickelt, mindestens in einem Zeitraum, den wir uns irgendwie vorstellen könnten.
Entmaterialisieren, sagte mir Lukas Pretschka. Entmaterialisieren ist ein Zauberwort und das heißt...
Wenn wir den Faktor Wissen vor allem vorantreiben, dass wir dann eben von Material wegkommen als Basis unserer Wirtschaft, dass wir uns entmaterialisieren, je besser das gelingt, umso eher können wir uns eben eine nachhaltige Zukunft schnell eben vorstellen.
Also mehr Wissen führt zu mehr Effizienz, führt zu mehr Nachhaltigkeit.
Der Faktor Wissen ist auch deshalb interessant, weil es ein sogenanntes öffentliches Gut ist. Das würde heißen, dass wenn eine Person dieses Wissen verwendet, es nicht verloren geht für andere Personen. Es kann von vielen Personen gleichzeitig genutzt werden. Es gibt einen Multiplikationseffekt. Wenn man jemandem etwas erklärt, dann weiß diese Person nachher mehr und man selber weiß immer noch gleich viel. Das heißt, man kann eben durch die Diffusion diesen Faktor vermehren, was bei anderen Gütern, normalen physischen Gütern eben nicht der Fall ist. Wenn ich eine Maschine für eine Firma zuteile, ist sie für die andere Firma nicht verfügbar.
Aber keine noch so gute Innovation, keine noch so gute Idee wird sich durchsetzen, wenn sie am Markt keine Chance hat. Die dritte These für eine nachhaltige Wirtschaft der Zukunft heißt also, neue nachhaltige Technologien müssen marktkonform werden. Keiner weiß das so gut wie Christoph Balif, der Forscher am Institut de Mikrotechnologie in Neuenburg.
Was wichtig ist mit Photovoltaik, ist, dass das gesamte System so billig wird, dass schlussendlich der Kilowattstunde günstig ist.
Und Christoph Balif, der kein Ökonom ist, spricht auch aus, was wir alle mittlerweile wissen, dass Märkte nicht durch eine unsichtbare Hand des Marktes gesteuert werden, durch ein mysteriöses Spiel von Angebot und Nachfrage. Nein, Märkte können und müssen geschaffen werden.
Wo werden jetzt die Sachen geschafft? In den Ländern, die sich dafür engagieren. Die Intellectual Property, die Rechte, die neue Erfindungen, die Anlagen, die Prozesse, alles das wird jetzt erfunden. Nicht in 50 Jahren, jetzt. So, wenn man in diesem Zukunftsmarkt sein wird, dieser Ölmarkt von in 50 Jahren, muss man jetzt agieren.
Christoph Balif hat die boomenden Märkte für Solarenergie genannt. Es sind die Länder, die mit Förderprogrammen der nachhaltigen Energie den Weg geebnet haben. Für den Ökonomen Lukas Bretschka ist die Schaffung von staatlichen Rahmenbedingungen, die einen bestimmten Markt für die Zukunft schaffen oder gar vorwegnehmen, kein Widerspruch.
Und deshalb ist auch die Rolle des Staates nicht zu unterschätzen. Der Staat könnte mit günstigen Vorgaben, mit sicheren Richtlinien, die den Investoren größere Sicherheit geben, wenn der Staat eben sich verpflichtet, auf eine nachhaltige Zukunft zuzusteuern, dann ist für die Wirtschaftssubjekte eine größere Sicherheit gegeben und dann werden die Investitionen in eine andere Richtung gelenkt.
Und dabei ist wichtig, dass eine langfristige Perspektive aufgetan wird, dass man sich verabschiedet von kurzfristigen Gewinnerwartungen. Lukas Bretschka betonte,
wenn ich nur kurzfristige Preisschwankungen sehe auf den Märkten, dann hat das einen relativ geringen Einfluss auf die eigenen Entscheidungen, weil man denkt, diese Preisschwankungen gehen wieder weg und langfristig ändert sich vielleicht dann nicht so viel. Also es ist ganz entscheidend, dass wir eben die langfristigen Erwartungen der Marktteilnehmer beeinflussen können, dass sich die anders bilden oder vielleicht eben richtig bilden und dann werden auch die Entscheidungen bezüglich Investitionen richtig gefällt.
Nur wenn eine langfristige Perspektive gegeben ist, entstehen über die rein wirtschaftlichen Motivationen hinaus Visionen, die einen Wandel anzeigen.
Visionen sind nicht jedermanns Sache. Visionen müssen einige haben in der Gesellschaft, aber man muss eben sich als Gesellschaft dann zusammenfinden. Die Stadt Zürich hat interessanterweise in einer Abstimmung unlängst eben die Vision der 2000-Watt-Gesellschaft unterstützt oder die Vision der 1-Tonnen-Emissionsgesellschaft für CO2. Das sind Visionen. Nachher geht es darum, eben in der Politik sich zu einigen, wie man auf diese Ziele zusteuert, in welchem Zeitraum. Und das kann natürlich schon für einzelne Unternehmen, auch wenn sie selber nicht so visionär sind, eine sehr starke Motivation sein, sich in gewisse Richtungen zu bewegen.
Die vierte These also, Märkte sind gestaltbar durch gesellschaftliche und politische Prozesse und durch die Schaffung neuer Rahmenbedingungen werden neue Akteure auf dem Markt zu Investitionen, was gleichbedeutend ist mit dem Eingehen neuer Risiken, ermuntert. Man kann zur Illustration auf das kürzlich erfolgte Übernahmeangebot des weltweit zweitgrößten Solarzellenherstellers SolarWorld für den Automobilhersteller Opel hinweisen. SolarWorld ist unter den neuen Vorgaben für die Emission von CO2 bei Autos in Europa bereit, die gesamte Automobilsparte von Opel zu übernehmen und, so die Geschäftsleitung von SolarWorld, Opel zum ersten grünen Autohersteller weltweit zu machen. Man kann zur Illustration aber auch nach Pfäffikon reisen, an den Zürichsee, zum Hauptsitz der OC Oerlikon und sich von Burkhard Böndl, Head of Corporate Communications der OC Oerlikon, erläutern lassen, warum der ehemalige Rüstungskonzern heute vor allem in einem Bereich investiert, in die Solartechnologie.
Wir sagen, unsere DNA, also das, was uns im Kern ausmacht, ist uns jederzeit neu zu erfinden, die Grenzen des Technischen weiter zu verschieben.
So formuliert das Burkhard Böndl und bezogen auf das Geschäft mit der Solartechnologie heißt das:
Das Geschäftsfeld ist 2006 überhaupt erst gegründet worden. Es hat 2006 einen Umsatz gemacht, der deutlich unter 100 Millionen Schweizer Franken lag. Auch das schon damals ein respektables Ergebnis. 2007 haben wir dann ein Geschäft gemacht in dem Bereich, was deutlich um die 300 Millionen Schweizer Franken lag. Und wir erwarten für dieses Jahr ein Geschäft, was um die 700 Millionen Schweizer Franken liegt. Das heißt, wir haben innerhalb von 3 Jahren ein Geschäft aufgebaut, quasi von der grünen Wiese, was einen Umsatz von jetzt ungefähr 700 Millionen Schweizer Franken erwirtschaftet.
700 Millionen Franken von 0 auf 100. Das Geschäftssegment OC Oerlikon und Solar stellt allerdings nicht Solarzellen her, sondern OC Oerlikon und Solar baut Fabriken zur Herstellung von Dünnschicht-Siliziumzellen. Die Fabriken stehen heute in Tessin, in Deutschland, in Griechenland, in China und die Bestellungsbücher sind, konjunkturbereinigt, gut gefüllt.
In der Vergangenheit wurden die Solarmodule oder die Solarzellen vorwiegend nach ihrem Wirkungsgrad beurteilt. Und die Wirtschaftlichkeit, was kostet mich eine bestimmte elektrische Leistung, spielte eigentlich eine untergeordnete Rolle. War auch ein wichtiges Kriterium, aber der Wirkungsgrad stand eigentlich immer in der, im Zentrum der Debatte. Je mehr jetzt Solarenergie in die Massenanwendung geht, desto stärker rücken ökonomische Faktoren in den Vordergrund. Natürlich ist der Wirkungsgrad nach wie vor immer eine wichtige Kenngröße, weil auch der Wirkungsgrad bestimmt die Effizienz des Gesamtsystems und hat damit natürlich auch entscheidenden Einfluss auf die Wirtschaftlichkeit. Aber er ist nur ein Parameter unter vielen.
Burkhard Böndl spricht genau gleich wie Christoph Ballif in Neuenburg. Und das hat, jenseits der ökonomischen Logik, die im Argument verborgen ist, einen weiteren Grund. Die OC Oerlikon Solar ist der Industriepartner des Forschungslabors in Neuchâtel. Die beiden Seiten arbeiten seit Jahren zusammen. Anders gesagt, Christoph Ballif ist der Mann für die kleinen experimentellen Flächen. Er sagte mir:
Von der Uni, wo man auf vielleicht auf 10x10 cm oder 30x30 cm Solarzellen macht, bis 1,4 Quadratmeter, da gibt es eine Welt. Und dann im Labor, man kann sich erlauben, dass einmal die Solarzelle funktioniert, aber den nächsten Tag haben wir ein kleines Problem, funktioniert nicht. In der Produktion muss 24 Stunden laufen.
Während OC Oerlikon Solar in großen Mengen denkt, in vielen Gigawatt. Nochmals Christoph Ballif.
Und da hat Oerlikon in den letzten Jahren eine unglaubliche Arbeit gemacht, was betrifft diese neue Generation von Produktionslinien. Und wenn es weiter alles so geht, ich würde sagen, dass zum Beispiel diese Dünnschicht-Silizium werden in mehrere Gigawatt von Kapazitäten jedes Jahr installieren. Das bedeutet, man kann schon sagen, dass demnächst wird diese Technologie viel mehr neue zusätzliche Strom bringen als die Kernkraftwerke, die weltweit installiert werden.
Burkhard Böndl für seinen Teil stellt klar, dass seine Firma kein philanthropisches Unternehmen ist.
Nach wie vor ist Deutschland ein sehr starker Markt. Wir haben gerade vor einer Woche bekannt gegeben, dass unser Kunde Inventux in Berlin seine Produktion hochfährt, also jetzt startet. Wir haben einen Kunden, der aus Italien, die Pramac, die ja im Tessin die erste Fabrik in der Schweiz baut. Dann haben wir weitere Kunden in Deutschland, die Ersol und die Schott Solar AG. Also Deutschland und Europa ist nach wie vor der stärkste Markt.
Aber OC Oerlikon hat die ganze Welt im Visier, ganz klar.
Wir sehen aber in den nächsten Jahren einen sehr starken Trend in Asien. Wir haben ja auch asiatische Kunden, CMC, Magnetics und Aurea Solar sind Kunden von uns in Asien bereits. Und wir denken auch, dass mit dem Wechsel der amerikanischen Regierung auch in den USA sehr schnell sehr viel passieren wird. Es kann sein, dass dort aufgrund der wirtschaftlichen Situation und der Kreditkrise gerade in diesem Bereich sehr viel staatliche Förderung geleistet wird, sodass gerade dort eventuell aufgrund der Situation die Marktentwicklung sogar sehr schnell gehen kann.
Auch hier, matchentscheidend ist, ob es einen Markt gibt für die neuen nachhaltigen Technologien, einen Markt, der, wie andere einst innovative Märkte in der Vergangenheit, etwa die Wasserkraft, die Eisenbahn, die Atomtechnologie, durch staatliche Förderung erst geschaffen wird.
Kurzfristig, also ich würde sagen innerhalb der nächsten Monate, vielleicht auch innerhalb des nächsten Jahres, stellen wir uns darauf ein, dass das Wachstum sich verlangsamt. Genaueres können wir im Moment hier gar nicht sagen, weil stellen Sie sich vor, wenn jemand bei uns eine Solarfabrik kaufen möchte, sind das in der Regel hohe dreistellige Millionenbeträge. Die Dimensionen, die wir teilweise mit Kunden diskutieren, gehen noch darüber hinaus. Langfristig, denke ich, ist es realistisch zu sagen, dass die Solarmärkte mit 50%, 60%, 70% wachsen werden.
Aber, und hier die fünfte These, auch der sich heranbildende Markt nachhaltiger, neuer Energietechnologien funktioniert nur, wenn die Preise stimmen. Der Preis letztlich ist maßgebend. Der Homo economicus spielt auch hier, sagte mir Burkhard Böndl von OC Oerlikon.
Punkt ist hier der ökonomische Faktor. Umdenken heißt zu erkennen, Solar ist auf dem Weg, auch wirtschaftlich günstiger zu werden, die günstigere Alternative gegenüber konventionellen Energieträgern zu werden.
Und er führte aus:
Das, was wir Grid Parity nennen, also Netzparität, das heißt, der eingespeiste Strom in das Stromnetz aus Solar wird wettbewerbsfähig zu konventionellen Energieträgern. Wir gehen davon aus, dass das in den nächsten 1 bis 2 Jahren der Fall sein wird. In ersten oder in einzelnen Regionen ist es teilweise heute schon der Fall, wenn Sie sehr hohe Strompreise in Italien annehmen und dort um die Mittagszeit in Rom Strom produzieren und einspeisen, dann ist selbst in dieser Region heute bereits mit Solarenergie Netzparität gegeben.
Mit anderen Worten, wer in Rom zur Mittagszeit bei Sonnenschein mit Solarzellen Strom erzeugt, handelt ökonomisch rational, weil gewinnbringend. Während wer in Zürich zur Mittagszeit bei Sonnenschein mit Solarzellen Strom erzeugt, noch immer als ein Philanthrop dasteht. So unterschiedlich können Märkte und Preise eben sein. Lukas Bretschka am Institut für Ökonomie und Innovation der ETH Zürich ist in diesem Punkt denn auch ganz nüchtern.
Die Preise sind eigentlich das wichtigste Steuerungsinstrument, was wir haben auf den Märkten. Es kann vom Staat unterstützt werden, es kann abgeschwächt werden, aber im Prinzip letztendlich für die einzelnen Akteure, für die Firmen, für die Haushalte ist es eben entscheidend, wo die Preise liegen. Entsprechend kann man sich dann einrichten.
Und die Preise sind denn für Innovationen, gerade auch bei Firmen, von maßgebender Bedeutung.
Man muss irgendwie die Möglichkeit haben, in gewisser Hinsicht eine Gewinnchance zu sehen, eine realistische. Und da wurde schon eben relativ früh in der Ökonomie eine Hypothese aufgestellt, dass eben sogenannte induzierte Innovationen in der Wirtschaft sehr wichtig sind. Das würde heißen, wenn gewisse Faktoren wie Energie oder Arbeit relativ teuer werden, dass die Unternehmen eben versuchen, in jene Bereiche zu investieren, die Arbeit und Energie einzusparen vermögen.
Kostenbewusstsein nennt man diese wiederum ganz rationale ökonomische Haltung. Auf unser Thema angewendet heißt das, die Verteuerung bestimmter Energieträger, wie zum Beispiel Erdöl, führt zu vermehrten Investitionen in andere Technologien, wie zum Beispiel Solartechnologie, aber auch in Windtechnologie, in Biomassetechnologie. Und das erleben wir gerade. Der Konsument und die Konsumentin, das ist die sechste These, wird auch in einem Markt der Zukunft nicht primär von ideellen Werten geleitet sein, sondern auch, wie bis anhin, von ökonomischem Eigennutz.
Der Konsument ist natürlich eine sehr wichtige Figur. Er hat eben als Endverbraucher eine sehr große Macht auch über die Prozesse auf den Märkten. Im Durchschnitt würde ich argumentieren, der Konsument, die Konsumentin ist viel rationaler, als das normalerweise dargestellt wird.
Betont Lukas Bretschka, der Ökonom, und ergänzt:
Auch wenn man in der Gesellschaft ganz verschiedene Vorlieben hat, verschiedene Präferenzen für Dinge, wenn man verschiedene Ideen hat, was guter Konsum ist oder was wünschbarer Konsum ist, letztendlich sind die Preise auch hier ganz wichtige Determinanten für die Entscheidung, weil letztendlich jeder Konsument, jede Konsumentin ein Budget vor sich hat, jeden Monat, und man sich letztlich überlegen muss, wie will ich dieses Budget ausgeben, und wenn gewisse Dinge ganz teuer geworden sind, dann wird es eben zum Teil teuer, gewisse Vorlieben da zu befriedigen, und dann wird man vielleicht eben sich anpassen. sind. Also ich glaube, auf der einen Seite sind natürlich die Werthaltungen sind schon wichtig, aber auf der anderen Seite sind die Preise und die Budgets eben genauso wichtig, die harten Faktoren, die lenken den Konsum.
Dabei stellt sich allerdings heraus, dass trotzdem kulturelle, prestigebezogene Werthaltungen oben ausschwingen können, beim Autokauf zum Beispiel.
Zum Beispiel mit großen Autos haben Leute irgendwelche Bedürfnisse, die sie befriedigen möchten. Und wenn das halt doch noch relativ günstig ist, diese Bedürfnisse auf diese Art und Weise zu befriedigen, dann werden sie das tun.
Allerdings nur so lange, bis es entweder zu teuer wird oder das Prestigekapital eines großen, umweltschädlichen Autos auf dem Markt der Eitelkeiten keinen Wert mehr hat. So zeichnet sich denn ab aus dem Blickwinkel der nachhaltigen Energieversorgung, wie die Märkte der Zukunft aussehen könnten, als These Nummer 7 formuliert: Grundlage, Anfang und Fortsetzung eines nachhaltigen Marktes der Zukunft ist der sparsame, nachhaltige Umgang mit Energie, denn, so Lukas Pretschka,
generell kann man sagen, natürlich eben, wenn jemand relativ effizient mit Inputs umgehen kann, dann ist es eine technologisch führende Wirtschaft. Und das zeigt eben auch, dass wenn man mit Energie effizient umgehen kann, dass man auch mit Arbeit, mit Kapital effizient umgehen kann.
Und internationale Erhebungen zeigen denn auch, mehr Energiekonsum ist gerade nicht gleichbedeutend mit mehr Wohlstand. Vielmehr ist nachhaltiger Umgang mit Energie ein Zeichen dafür, dass man den Schutz des Klimas und damit die Zukunftsfähigkeit des Wirtschaftssystems insgesamt ernst nimmt.
Und man kann das in vielen, vielen Bereichen ganz schön nachzeichnen. Also man sieht im internationalen Vergleich, da wo Energie teuer ist, da wird sie relativ sparsamer eingesetzt, da wo sie billiger ist, wird relativ mehr Energie eingesetzt. Das ist etwas, was eben wir als das Gesetz der Nachfrage bezeichnen, und das zeigt sich in den statistischen Daten sehr schön.
Auf den CO2-Ausstoß bezogen heißt das:
Wenn wir uns eine nachhaltige Energieversorgung vorstellen, dann wäre wahrscheinlich bis etwa 2050 eine Reduktion um 50% angesagt. Das wäre dann eben der Übergang zu einer langfristig stabilen, nachhaltigen Energieversorgung.
Und es gibt denn auch kaum einen Bereich, meint wiederum Burkhard Böndl von der OC Oerlikon, der so viel Potenzial zur Hervorbringung von Know-how in sich birgt, wie eine effiziente, nachhaltige Bereitstellung von Energie.
Fundamental ist wirklich die technische Weiterentwicklung. Ohne diese technische Weiterentwicklung wäre das gar nicht, insgesamt das ganze Spiel gar nicht möglich.
Alles ist nur möglich und denkbar, das sagte auch Christoph Balif vom Institut de Mikrotechnologie. Alles ist möglich, man muss es nur wollen.
Versuchen wir alles zu tun für die erneuerbare Energie, 10 Milliarden in der erneuerbaren Energie einstecken, und vielleicht dann schauen wir, brauchen wir noch wirklich weitere Kernkraftwerke, weil das, jeder weiß, dass es nicht so eine einfache Option ist.
Denn ein anderer Markt ist machbar.
Und meine Botschaft ist wirklich, wenn man sich entscheidet, dass die Leute für ihren Solarstrom was bekommen, wir haben kein Problem, bis 2025 5-10% unseres Strom mit Solar zu erzeugen.
Damit man nicht mehr abhängig ist von dem, was wir hatten in den letzten Jahren. Abhängig von Finanzblasen und Energiekrisen, von Spekulationen und enttäuschten Erwartungen, allesamt hervorgerufen von dieser einen großen Illusion, dass der Reichtum der Nationen unverdrossen aus dem Boden gepumpt werden kann, billiges, unerschöpfliches, immer verfügbares Öl.
Das war eine Sendung von DRS2. Auf drs2.ch können Sie weitere Sendungen nachhören, herunterladen oder als Podcast abonnieren.